Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und Autorin von mittlerweile 4 Büchern. Ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Folge hier in meinem Podcast zuhörst. Bevor die neue Folge losgeht zum Thema Ernährung, die glücklich macht, also die Produktion von Glückshormonen fördert, einmal kurz Werbung in eigener Sache, denn es gibt jetzt bei Inner Sparkle, beim Unternehmen, gibt es jetzt auch ein 50 Gramm Matcha in einem Zip-Beutel. Das heißt, es ist einfach noch mehr drin und ihr habt länger was davon. Und ich kann euch sagen, der Matcha ist wirklich so, so gut. Der hat Bio-Qualität, Zeremoniequalität, wurde auf Schwermetalle getestet und ist einfach wirklich so, so lecker und hat eine schöne leuchtend grüne Farbe. Ich trinke ja schon seit Jahren, also eigentlich seit 2018, 1 bis 2 Matchas am Tag und fühle mich damit richtig, richtig gut. Und ich verlinke euch den Matcha in den Shownotes. Schaut auch gerne ein bisschen auf der Seite rum. Da gibt es auch in der Kategorie Wissen einige Artikel zum Thema Matcha mit den ganzen gesundheitlichen Vorteilen und wie man ihn am besten zubereitet. Also viel, viel Spaß auch beim Lesen. Und wie gesagt, der Link dazu ist in den Shownotes. Heute spreche ich hier im Podcast über ein sehr schönes Thema, denn es geht um das Thema Glücklichsein bzw. wie wir unsere Glückshormone, vor allem eben Serotonin, was ja ein Glückshormon ist, auf eine natürliche Art und Weise aktivieren. Denn dass wir glücklich sein wollen, ist, denke ich mal, ein ganz natürliches Bestreben von uns Menschen. Und dass wir unser Glück eigentlich auch immer weiter ausdehnen wollen, ist etwas, was wir, glaube ich, alle irgendwo möchten. Und ich denke, je älter man wird und je mehr Erfahrung man irgendwo im Leben sammelt, desto mehr stellt man auch fest, dass zwar natürlich es ganz wichtig ist, dass unsere Grundbedürfnisse irgendwo ja erfüllt und befriedigt sind, aber dass viele andere Dinge, die dann so ins Leben kommen, die vielleicht erstmal auf einer materiellen Ebene relativ viel Wert haben, dass sie dann gar nicht unbedingt immer so unglaublich glücklich machen, beziehungsweise dass dieses Glück vielleicht für einen kurzen Moment ist, aber eben nicht sehr nachhaltig und es nicht für immer und ewig anhält. Manchmal ist es das vielleicht, aber in der Regel ist es das nicht. Und wenn wir unseren Körper und vor allem auch die Produktion von Serotonin, also unserem Glückshormon, anschauen, dann ist auch ganz wichtig, dass wir eigentlich einen gewissen Serotoninspiegel täglich haben, damit einfach viele Abläufe im Körper gut funktionieren. Und wir können eben über kleine Dinge im Alltag, ja, über unsere Ernährung, über Routinen, bestimmte Dinge, die wir tun, können wir eben diese Serotoninproduktion, also die Produktion von unserem Glückshormon, können wir fördern. Und das passiert immer wieder, und das können vielleicht ganz viele von euch, die zuhören, auch wirklich bestätigen, dass man anfängt, sich gesünder zu ernähren. Und wichtig ist jetzt da, viele denken, vielleicht gesund bedeutet, ich muss mich jetzt super eingeschränkt ernähren, esse irgendwie nur noch Salat und rohe Möhren. Das kann ich sagen, das macht wahrscheinlich nicht glücklich. Aber wenn man wirklich sich richtig bunt und abwechslungsreich ernährt, wenn man auch nicht das Gefühl hat, man verzichtet ständig und man stärkt damit zum Beispiel auch seinen Darm, dass man nach einer gewissen Zeit richtig feststellt, dass man glücklicher ist, obwohl sich vielleicht im Außen gar nicht so viele Dinge verändert haben. Und wie soll es anders sein? Ja, sonst wäre das Thema wahrscheinlich auch nicht bei mir im Podcast. Hängt das auch ganz, ganz viel mit unserem Darm zusammen. Denn ein Großteil von unseren Glückshormonen, vor allem eben von dem Hormon Serotonin, wird eben im Darm produziert. Und das ist so schön, wenn man das mal verstanden hat, dass wir wirklich durch diese kleinen Dinge, ja, die tatsächlich gar nicht so klein sind, wie sie erstmal scheinen, also vor allem eben unserem Lebensstil, dass wir damit ganz viel tun. Und deswegen möchte ich heute in der Folge einmal darüber sprechen. Also erstmal, was ist Serotonin? Warum ist das so wichtig? Tatsächlich nicht nur für das Gefühl von Glück, sondern eben auch für unseren Schlaf, für auch die Art und Weise, wie wir entspannen können. Also das hängt da ganz eng mit zusammen. Und natürlich möchte ich euch auch einiges an die Hand geben, wie ihr eure Serotoninproduktion zum Beispiel über die Ernährung, aber auch einige Routinen im Alltag, wie ihr diese erhöhen könnt. Aber erstmal zu Beginn, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, Serotonin ist ein ganz wichtiges Glückshormon. Das ist ein Neurotransmitter, der ist im menschlichen Körper und der wird in verschiedenen Organen und Geweben produziert. Aber vor allem eben im Verdauungstrakt und auch in unserem Gehirn. Und im Gehirn zum Beispiel, da ist Serotonin bekannt dafür, für diese Regulation von unserer Stimmung, von unserem Schlaf, von unserem Appetit und auch einigen anderen neurologischen Prozessen. Aber wie es eben so oft ja der Fall ist bei den Dingen, die bei unserem Körper passieren, ist das Ganze natürlich nicht komplett isoliert zu betrachten, sondern das hängt zum Beispiel, also Darm und Hirn hängen hier auch ganz, ganz eng zusammen. Und das erklärt auch, also am Ende der Folge werdet ihr richtig verstanden haben, warum Darm und Gehirn eben auch so eng in Verbindung stehen und warum zum Beispiel ein glücklicher, gesunder Darm auch gleichzeitig in unserer mentalen Gesundheit ganz, ganz viel positiv bewirkt, aber gleichzeitig auch andersherum. Und Serotonin wird eben so als das Glückshormon bezeichnet. Und ein Mangel an Serotonin, ja, das geht zum Beispiel mit Depressionen und mit auch anderen Stimmungsstörungen, Stimmungsschwankungen mit einher. Und der Verdauungstrakt, also wirklich Magen-Darm, vor allem aber der Darm, ja, also da spielt praktisch der Großteil der Serotoninproduktion, der liegt hier. Da wird einfach ganz, ganz viel davon produziert. Sogar insgesamt, weil ich habe ja vorher schon mal gesagt, auch im Gehirn passiert einiges. Also da wird auch einiges an Serotonin produziert. Aber 90%, das heißt wirklich ungefähr nur 10% sind im Gehirn, 90% von dem Serotonin wird tatsächlich im Darm produziert. Das heißt, hier kann man sich vorstellen, spielt Serotonin nicht nur alleine eine Rolle in Bezug auf unsere Stimmung, sondern auch auf den Verdauungstrakt, also die Funktion von unserem gastrointestinalen Trakt praktisch spielt hier auch eine große Rolle, denn das reguliert zum Beispiel die Darmmotilität, also die Bewegung vom Darm, dann generell die Verdauung und auch einige andere Funktionen, ja auch die gewisse Produktion von verschiedenen Enzymen und Co. Und wie auch, also ich hatte ja gerade schon gesagt, die Bewegung auch vom Darm, also die Peristaltik, denn die Art und Weise und auch die Schnelligkeit oder Langsamkeit, wie eben Nahrung durch unseren Verdauungstrakt geht und dann eben auch, ob hier Entzündungsreaktionen ausgelöst werden oder nicht, darauf hat eben Serotonin auch eine sehr große Auswirkung. Und dann ist es ja so, wie ich zu Beginn schon mal gesagt habe, Darm und Hirn hängen ja ganz, ganz eng zusammen, wird ja auch mittlerweile als Darm-Hirn-Achse bezeichnet. Und diese Verbindung ermöglicht praktisch die Kommunikation zwischen dem Magen- und Darmtrakt und auch dem zentralen Nervensystem. Und Serotonin spielt einfach hier eine ganz große Rolle, weil es wie so ein Signalstoff, also etwas, was Dinge auch überträgt, weiterleitet, Signale sendet, hier fungiert. Und diese Informationen, die werden dann zwischen dem Darm und dem Gehirn gesendet bzw. auch hin und her übertragen. Wenn jetzt hier Störungen im Serotoninstoffwechsel, also generell bei der Serotoninproduktion vorliegen, dann kann das eine sehr große Auswirkung vor allem eben auf unser emotionales Wohlbefinden, auf unsere Stimmung haben. Und es können aber auch gleichzeitig auch richtige Belastungen vom Verdauungstrakt da sein, beziehungsweise können psychische Störungen können wiederum eine schlechte Verdauung begünstigen, sagen wir es mal so. Da sieht man, diese Kommunikation zwischen Darm und Gehirn hat Auswirkungen auf ganz viele verschiedene Aspekte von unserer Gesundheit. Und ich glaube, dass so ganz langsam immer mehr auch Leute verstehen, wie die ganze Sache auch zusammenhängt. Und dass gerade wenn auch Depressionen, Angststörungen und Co. da sind, dass natürlich ganz wichtig ist, dass man sich professionelle Hilfe bei einem Psychologen, Psychotherapeuten und Co. eben natürlich sucht. Aber dass das Ganze auch Hand in Hand mit einer Ernährungstherapie zum Beispiel gehen kann und dass man hier eben gerade die Ernährung und vor allem auch die Darmgesundheit nicht außer Acht lassen sollte. Es gab zum Beispiel vor einer Zeit einen ganz spannenden wissenschaftlichen Artikel, auch mit Studien von einer Universität in Amerika, Columbia heißt die, und da haben eben Wissenschaftler wirklich eigentlich schwarz auf weiß belegt, dass ein Großteil der Menschen, die an Depressionen leiden, dass die auch chronische Verstopfung haben und dass das auf einen sehr geringen Serotoninspiegel zurückzuführen war. Also total interessant. Und da sieht man, dass Darm und Hirn ganz, ganz eng in Verbindung stehen. Und wenn eben 90% des Serotoninspiegels im Darm produziert wird, dann ist es natürlich klar, wenn man eine Depression hat, ganz wichtig, dass man diese ganzen anderen Dinge, die ich vorher schon genannt habe, tut, aber dass man auch bei der Darmgesundheit ansetzt. Und das bedeutet natürlich auch bei der Ernährung, vielleicht auch einigen Nahrungsergänzungsmittel, die man integriert, Pflanzen und Co. Und auch bestimmten kleinen Routinen. Ja, denn nicht nur die Ernährung hat eine Auswirkung auf unsere Darmgesundheit, sondern eben auch unser Lebensstil einfach insgesamt. Ja, auch wie viele soziale Kontakte pflegen wir, all diese Dinge. Ja, weil die haben ja auch wiederum Auswirkungen auf die Produktion von Glückshormonen und das beeinflusst wiederum auch die Darmgesundheit. Also ihr seht schon, es ist wirklich ein ganzheitliches Thema, aber wichtig zu verstehen und das hilft einem vielleicht selber auch, wenn man auch in diesen Phasen auch drin ist und dafür muss man jetzt nicht gleich eine diagnostizierte Depression haben, aber jeder kennt, glaube ich, diese Phasen, wo man sich so ein bisschen niedergeschlagen fühlt und nicht gut fühlt. Und das ist vollkommen okay, dass man die hat. Die habe ich auch. Das gehört, glaube ich, auch irgendwo zum Leben dazu. Aber ich erinnere mich dann auch immer oder oft sind sie dann auch manchmal auf diese Dinge zurückzuführen, wie dass ich mich momentan nicht so viel bewege oder mich nicht so super abwechslungsreich ernähre wie sonst. Ja, all diese Dinge. Und wenn man diese kleinen Dinge dann wieder integriert, dann merkt man plötzlich, allein der Spaziergang in der Natur oder ein Treffen mit Freunden, ja, oder das Ausprobieren von einem neuen, gesunden Rezept kann schon dazu führen, dass wir uns etwas glücklicher fühlen. Und es bedeutet nicht, dass wir unangenehme Gefühle und Emotionen, dass wir die wegdrücken, überhaupt nicht. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn die da sind, dass wir da auch hinschauen und dass wir die auch wie so einmal durch uns hindurchlaufen lassen. Das heißt, dass wir sie wirklich auch anerkennen, aber dass wir nicht daran die ganze Zeit krampfhaft festhalten und immer tiefer, tiefer, tiefer sinken. Und diese kleinen Dinge, auf die möchte ich jetzt auch eingehen, denn es ist so, dass wir eben vor allem mit der Ernährung können wir tatsächlich diese Produktion an Serotonin beziehungsweise noch die Vorstufe Tryptophan, können wir das eben deutlich anregen. Grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel Kohlenhydrate, vor allem eben komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, Obst, Gemüse, das kann tatsächlich auch den Serotoninspiegel erhöhen, weil nämlich viele davon die Aminosäure Tryptophan haben. Das ist praktisch eine Vorstufe von dem Serotonin. Und diese Aminosäure Tryptophan wird dann eben auch ins Gehirn transportiert und dann auch in Serotonin umgewandelt. Dann auch Omega-3-Fettsäuren. Ja, die haben ja auch eine positive Auswirkung auf zum Beispiel unser Darmmikrobiom, also vor allem auch die Produktion an verschiedenen Bakterien, weil gerade so viele gute Bakterien wie Lactobakterien, Bifidobakterien, auch Enterokokken, die mögen diese Omega-3-Fettsäuren besonders gerne. Und das Schöne ist halt immer bei den ganzen bunten Lebensmitteln oder auch sowas wie Omega-3-Fettsäuren oder verschiedene Kräuter und Co., dass wir die im Vergleich zu vielleicht vielen anderen Dingen, die wir sonst so kennen, dass wir damit nicht so punktuell immer arbeiten, sondern dass wir vielleicht ein Ziel damit haben, aber dass die eben noch viele andere positive Effekte haben. Ja, wie jetzt zum Beispiel bei den Omega-3-Fettsäuren, die sind auch entzündungshemmend. Also das ist wunderbar, wenn man da einiges am Tag integriert. Ja, das kann man einmal machen, indem man einiges an Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen, fetten Fisch wie Lachs zum Beispiel integriert. Aber tatsächlich ist das auch eines der wenigen Supplements, wo ich sagen würde, da profitiert eigentlich jeder davon, wenn er das auch als Nahrungsergänzungsmittel zuführt. Weil gerade eben bei diesen pflanzlichen Lebensmitteln, die Omega-3 enthalten, da ist einfach diese Umwandlungsrate nicht so super. Und natürlich gerne trotzdem integrieren mache ich auch. Ja, die haben ja auch noch viele andere tolle Nährstoffe. Aber damit wir wirklich unseren Omega-3-Bedarf decken können und auch diese positiven Effekte für den Darm und auch zum Beispiel unsere Serotoninproduktion erreichen, macht es Sinn, hier zum Beispiel auch ein Algenöl oder Fischöl, wobei halt Algenöl die etwas nachhaltigere Alternative ist. Das ist wunderbar, wenn man das täglich integriert. Dann Vitamin B6. Das ist ein ganz wichtiges B-Vitamin, was an der Synthese von Serotonin beteiligt ist. Also Synthese bedeutet Produktion, Entstehung ja, von dem Serotonin beteiligt und Vitamin B6, also auch alle anderen B-Vitamine sind hier wichtig, aber vor allem B6 ist hier eben ganz stark dran beteiligt und die finden wir in Lebensmitteln, also in einigen tierischen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Hühnchen und Thunfisch, aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Bananen, Spinat, auch in einigen Nüssen, generell sind Nüsse relativ reich auch an B-Vitaminen. Ja, also da ist überall Vitamin B6 enthalten. Und da kann man schon mal so ein bisschen schauen, ja, integriere ich genügend von den Dingen, die ich jetzt gerade genannt habe, in meine Ernährung. Und da muss man dann auch nicht täglich so dastehen und irgendwie so Strichlisten führen oder irgendwas abwiegen, sondern einfach schauen, dass ihr davon einiges integriert. Ja, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel euer Frühstück macht oder Mittagessen, Abendessen, dass ihr da schaut, dass es einfach bunt ist und dass ihr vielleicht von den Lebensmitteln immer schön was integriert. Dann gibt es eben diese Aminosäure Tryptophan, von der habe ich ja gerade schon mal gesprochen. Das ist, wie gesagt, diese Vorstufe von dem Serotonin. Und wenn wir tryptophanreiche Lebensmittel integrieren, dann können wir tatsächlich diesen Serotoninspiegel deutlich erhöhen. Und das ist auch nichts, was man jetzt so, ja, mal so sagt, sondern das ist tatsächlich wissenschaftlich bestätigt. Und dieses Tryptophan kann eben auch die Freisetzung von Serotonin im Gehirn dann eben auch stimulieren. Ja, also hier auch dieser Zusammenhang zwischen Darm und Gehirn, der besteht dann natürlich auch. Ich nenne euch jetzt mal einige Lebensmittel, die tatsächlich relativ reich sind an Tryptophan und wo man auf jeden Fall, ihr müsstet sich alle täglich integrieren, aber wo es auf jeden Fall Sinn macht, mal so zumindest so zwei Quellen davon täglich in die Ernährung zu integrieren. Also sehr reich an Tryptophan ist dunkle Schokolade, das ist schon mal eine super Nachricht. Also diese dunkle Schokolade, das ist wichtig, dass es wirklich eine Schokolade ist mit mindestens 70% Kakaoanteil, weil vorher ist es nicht wirklich eine dunkle Schokolade, dann ist es eigentlich eher eine Vollmilchschokolade. Denn diese dunkle Schokolade hat eben einen recht hohen Kakaoanteil. Und das, was ja in der Schokolade so wertvoll ist, ist nicht das Vollmilchpulver und auch nicht der Industriezucker, sondern das ist tatsächlich der Kakaogehalt, also wirklich der hochwertige, am besten Bio-Kakao. Und der ist eben, also diese Kakaobohne ist ja praktisch in einer dunklen Schokolade relativ zu einem relativ hohen Anteil enthalten. Das heißt, täglich einige, vielleicht so ein paar Rippchen dunkle Schokolade zu essen, ja, das mache ich auch unglaublich gerne, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut für die Serotoninproduktion. Wenn ihr jetzt sagt, oh, also dunkle Schokolade geht irgendwie gar nicht an mich, ich kann euch sagen, man kann sich da tatsächlich dran gewöhnen. Ihr könnt am Anfang so ein bisschen tricksen, indem ihr zum Beispiel eine so 90%ige Schokolade nehmt und da eine Dattel, das ist praktisch die Schokolade in eine Dattel setzt und da ein bisschen Nussmus noch mit dran macht. Das ist total lecker, auch wenn man dunkle Schokolade eigentlich nicht so gerne mag, weil man hat dann trotzdem so dieses Cremige vom Nussmus und so das Süße von der Dattel. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Oder ich esse auch gerne so eine 100%ige Schokolade und mache da ein bisschen Cashewmus dran. Denn das ist ein super tryptophanhaltiger Snack oder ein Dessert. Denn hier haben wir einmal die Cashewkerne, die sind ja reich an Tryptophan, und eben diese dunkle Schokolade. Und das Cashewmus hat ja tatsächlich, ich würde sagen, von allen Nussmusen einen relativ süßlichen Geschmack. Und deswegen ist diese Kombination absolut super. Ja, also finde ich richtig, richtig lecker. Probiert das gerne mal aus und eure Serotoninproduktion wird es euch danken. Dann Sonnenblumenkerne. Ja, die enthalten tatsächlich auch einiges an Tryptophan. Die Sojabohne. Ja, hier ist es jetzt erstmal egal, ob es Tofu ist oder man macht mit der Sojabohne an sich was. Also kocht die vor gut einweichen. Oder man nimmt Sojaquark, Sojajoghurt zu sich. Erdnüsse. Haselnüsse, Linsen, Haferflocken, also Haferflocken sind auch sehr reich an Tryptophan. Da hat, also 100 Gramm Haferflocken enthalten zum Beispiel 190 Milligramm Tryptophan, also wirklich eine ganze Menge. Dann aber auch Walnüsse, Mandeln, Quinoa, das sind so super Tryptophanquellen. Also ihr merkt auf jeden Fall einige Nüsse und auch eben einige Kerne und Getreide und Hülsenfrüchte. So viel erstmal zur Ernährung. Wichtig ist natürlich auch, dass wir schauen, dass wir uns überwiegend eher entzündungshemmend, auch ja abwechslungsreich ernähren, weil wenn wir nämlich ganz viele Entzündungsprozesse im Körper haben, weil wir einfach auch viel Industriezucker, Weißmehl, gesättigte Fettsäuren und Co. zu uns nehmen, dann hat das natürlich auch eine negative Auswirkung. Also hier wirklich immer so ein bisschen dieses Gesamtbild anschauen. Das merke ich auch immer mehr, das ist total wichtig, weil viele, gerade bei den Ernährungsthemen, verlieren sich manchmal in so absolute Kleinigkeiten, ja, also wirklich so mini Kleinigkeiten, Und das ist meistens nicht das, was jetzt so einen großen Unterschied macht, sondern das ist mehr so dieses Gesamtbild. Also stimmt das so am Ende des Tages? Ja, und nicht, ob man da jetzt den Brokkoli besonders klein geschnitten hat oder nicht. Ja, also das ist nicht so wichtig. Und das sind auch die Dinge, die dann eher alltagstauglich sind und wo man die Dinge dann auch besser integrieren kann. Ich sage das jetzt nur, weil neulich gab es auf Social Media so einen Trend, dass wenn man den Brokkoli besonders klein schneidet, dass dann die Vitamine besonders gut, er ist besonders nährstoffreich dann und die können gut aufgenommen werden und das ist natürlich richtig, aber wenn jetzt der Rest der Ernährung nicht stimmt, dann ist es auch nicht so wichtig, wie groß oder klein man jetzt den Brokkoli schneidet, also ihr wisst bestimmt, was ich meine. Dann ist es natürlich so, dass die Ernährung irgendwo die Basis ist, aber es ist tatsächlich nicht alles. Ja, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, denn unsere Glückshormone werden natürlich auch noch von anderen Dingen stimuliert. Ja, also klar, Serotonin ist ein Glückshormon, aber auch unsere Endorphine, die auch ausgeschüttet werden, wenn wir einfach richtig glücklich sind. Und da gibt es einige Dinge, die natürlich ganz stark neben der Ernährung dazu beitragen. Und das eine ist eine regelmäßige, und hier unterstrichen und dick ist vor allem das Wort regelmäßige, das gilt auch für die Ernährung, körperliche Aktivität und Sport. Wir haben einen Bewegungsapparat, da steckt das Wort Bewegung auch schon drin. Und das heißt, es ist wichtig, dass wir uns täglich bewegen. Und natürlich kann es mal sein, dass es irgendwie mal einen Tag nicht klappt. Das ist auch nicht schlimm, denn es geht nicht darum, dass wir das alles perfekt machen jeden Tag, sondern dass wir das einfach regelmäßig machen. Und wenn wir einfach als Ziel haben, uns jeden Tag eine Zeit lang zu bewegen, dann ist das schon mal super. Und wenn man sich dann auch fragt, welche Bewegungsart, welcher Sport macht mich besonders glücklich und das dann auch macht und hier wirklich dieses Regelmäßige. Und jetzt, wo das Wetter ja auch besser wird und man mehr draußen Zeit verbringt, ist es auch sowas, wo das ja auch wirklich Freude bereitet, auch in der frischen Luft sich zu bewegen. Und das kann so einen großen Unterschied machen, auch wenn man mal einen blöden Tag hatte und man geht dann einfach noch eine Runde spazieren, fühlt man sich am Ende meistens gleich viel, viel besser. Dann auch, und das wurde auch in wissenschaftlichen Untersuchungen wirklich ganz, ganz oft belegt, Sonnenlicht und generell Aufenthalt im Freien, denn das fördert nicht nur alleine jetzt per se ja, die Produktion von unseren Glückshormonen, sondern eben auch, dass wir genügend Vitamin D aufnehmen, also die Vitamin D-Produktionssynthese wird eben gefördert. Und Vitamin D hängt eben ganz, ganz eng mit unserem mentalen Wohlbefinden und unserer Stimmung zusammen. Und ganz viele Menschen haben zum Beispiel im Herbst fängt es oft schon an, Winter, diese Art Winterdepression. Und mittlerweile weiß man, dass das ganz eng auch mit dem Vitamin D-Spiegel zu tun hat. Und leider, obwohl das Vitamin D, habe ich immer das Gefühl, schon eigentlich so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, gibt es immer noch Menschen, die halt eigentlich den ganzen Winter drin sitzen und kein einziges Mal Vitamin D supplementieren. Und es auch leider viele Ärzte gibt, vor allem auch viele ältere Ärzte, die überhaupt keinen Wert auf Vitamin D legen oder wo dann ein Blutbild gemacht wird. Und das Vitamin D ist einem schon fast kritischen unteren Bereich und die sagen, es passt noch, das geht schon noch. Müssen wir jetzt noch nichts supplementieren. Und das macht mich immer ein bisschen wahnsinnig, weil ja, so Leute hat man natürlich dann irgendwann auch in der Ernährungsberatung sitzen, aber nur, weil das schon viel weitere Auswirkungen hatte und man dann irgendwann nicht mehr so richtig weiter weiß. Und wenn man natürlich in dem Feld nicht arbeitet oder sich selber nicht ganz viel informiert, woher soll man es auch wissen? Ja, also ich habe da natürlich ganz viel Verständnis für. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen hier, ich meine, ja, jetzt haben wir wieder so Frühling, Sommer. Aber gerade wenn es auch wieder Richtung Herbst und Winter geht, dass alle, die den Podcast hören, schön dran denken. Natürlich am allerbesten auch ein Blutbild machen und dann aber auch Vitamin D supplementieren. Vorausgesetzt natürlich, man verbringt einfach viel Zeit drin. Bedeutet aber auch, dass auch im Sommer, wenn man jetzt nicht gerade in Teilen der Welt lebt, wo es die ganze Zeit super warm ist und man sehr, sehr viel Sonne einfach insgesamt abbekommt und einfach viel auch im Sommer drin sitzt und dann nur in den frühen Abendstunden oder morgen rauskommt, dann kann es auch hier Sinn machen, weiter Vitamin D zu supplementieren. Vielleicht ein bisschen geringer, aber das kann ja auch Sinn machen, denn tatsächlich nimmt der Körper am besten, also Vitamin D auf in der Zeit, also die Sonne muss hoch genug stehen und stark genug sein, also ungefähr zwischen so 11 und 15 Uhr. Ja, das ist ungefähr so dieses Zeitfenster. Und im Optimalfall sollten wir natürlich auch relativ viel Haut zeigen, dass der Körper, also Vitamin D wird ja über die Haut aufgenommen, dann auch wirklich genügend Vitamin D abbekommt. Und meistens sind es ja genau die Zeiten, wo man arbeitet und dann auch drin ist. Und deswegen, also das sollte nicht unterschätzt werden, das Thema Vitamin D. Auch Dinge wie Achtsamkeitspraktiken, ja, also Meditation, Yoga, Atemübungen, generell Dinge, die Stress reduzieren, das kann auch ein Spaziergang in der Natur sein, das ist auch nicht zu unterschätzen, nicht um einfach nur sich entspannter zu fühlen, sondern eben auch für die Produktion von unseren Glückshormonen. Denn wenn wir auf einer mental, seelischen, emotionalen Ebene ausgeglichen sind und uns ein bisschen entspannter fühlen, dann sehen wir Dinge natürlich auch mit einem anderen Blickwinkel. Und das hat dann eigentlich auch so eine Kettenreaktion. Das heißt, wir steigern uns vielleicht an bestimmte Dinge nicht so rein und sehen vielleicht schneller mal das Positive in Dingen und können dann nicht immer nur so schwarz-weiß denken. Ja, das heißt, gerade diese ganzen Achtsamkeitspraktiken sind hier auch ganz wichtig. Dann, und ich denke, das haben ganz viele Menschen auch in der Corona-Pandemie erlebt, soziale Interaktionen, ja, und auch generell positive zwischenmenschliche Beziehungen, die einem so dieses Gefühl von Verbundenheit, die einem genau das ja vermitteln oder auch geben, das kann tatsächlich oder fördert tatsächlich ganz enorm unser Glücksgefühl. Und wenn wir sehr zurückgezogen leben und eigentlich kaum soziale Interaktion haben und vielleicht auch ja generell Treffen mit Freunden und Co. viel meiden, dann kann das tatsächlich auch dazu führen, dass wir uns einsamer und insgesamt vielleicht trauriger, abgeschlagener auch fühlen. Und das heißt hier auch hier diese sozialen Interaktionen, die einem natürlich auch Positives geben, ja, nicht soziale Interaktion um jeden Preis mit Menschen, die einem überhaupt nicht gut tun, ja, weil das raubt dann eher Energie. Aber soziale Interaktionen mit Menschen und Beziehungen einfach insgesamt, die einem diese Verbundenheit und dieses Glücksgefühl geben, das ist etwas, was sich natürlich enorm positiv auf unser Glück auswirkt. Dann ausreichend Schlaf, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das kennt auch jeder aus Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn man richtig gut geschlafen hat, im Vergleich zu, man hatte 3-4 Stunden Schlaf und fühlt sich richtig gerädert. Also da sieht man nicht viel Positives, meistens den Rest des Tages, sondern da denkt man dann eher immer in irgendwelchen Krisenszenarien. Und daher ausreichend Schlaf ist auch ganz, ganz wichtig. Dann auch Dinge wie Hobbys, ja, also ob das jetzt Freunde, Lesen, Zeit in der Natur, Basteln, Malen, was auch immer ist, das darf auch definitiv nicht unterschätzt werden, weil das einfach auch so, ja, unser Glücksgefühl natürlich ganz enorm steigert. Also ihr merkt, es sind viele verschiedene, vor allem oft auch erstmal kleine Dinge, Dinge, die erstmal klein erscheinen, die eine große Auswirkung auf unser Glücksgefühl haben. Aber diese Dinge sind dann eigentlich gar nicht so klein, weil sie haben wirklich große Auswirkungen. Und wichtig ist hier, dass wir über die Ernährung, also das, was wir täglich zu uns nehmen, können wir unser Glücksgefühl und die Produktion von Serotonin, vor allem auch die Vorstufe Tryptophan, die wiederum dann auch Auswirkungen auf die Serotoninproduktion haben, können wir wirklich unser Glücksgefühl ganz enorm steigern. Also ich hoffe, dass euch die Folge jetzt ja glücklich gemacht hat, beziehungsweise dass ich euch einige Dinge mitgeben konnte, die praktisch dazu geführt haben, dass ihr einige Tools in der Hand habt, wo ihr wirklich wisst, wenn ich diese Dinge integriere, dann kann ich da einfach ganz viel für mich tun. Wichtig ist auch, natürlich wäre es klasse, wenn man alles umsetzt, ja, aber man muss nicht sofort alles umsetzen. Also wenn ihr schaut, dass ihr einige von den Lebensmitteln integriert, wie zum Beispiel die Cashewkerne, Sonnenblumenkerne, das Vollkorngetreide, dass ihr da schaut, dass ihr täglich davon was integriert, dass ihr einmal am Tag schaut, dass ihr euch bewegt, ja, vielleicht auch das zum Beispiel auch verbinden mit der frischen Luft, dass ihr Dinge wie Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren integriert, dass ihr ein bisschen auf euren Schlaf achtet. Ja, das ist allein schon mal super, wenn ihr nur diese Dinge macht. Wenn es nur eine Sache ist, ist auch schon super, weil alles zählt und alles macht einen Unterschied. Und hier immer nicht in diesem Schwarz-Weiß-Denken, sondern sich wirklich klar machen, dass es nicht immer darum geht, dass wir das alles perfekt umsetzen, dieses Schwarz-Weiß-Denken, alles oder nichts, das führt eher dazu, dass wir das gar nicht erst anfangen oder dass wir direkt wieder aufhören, sondern dass wir mit kleinen Dingen schon ganz viel erreichen können. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet da ganz viel für euch mitnehmen. Ich freue mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und dann hoffe ich, dass jeder heute noch etwas für seinen Serotoninspiegel tut. Ja, irgendeine Kleinigkeit. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was das für euch heute gewesen ist und in den nächsten Tagen, was ihr für euch getan habt. Schaut auch gerne, wenn ihr mir noch nicht bei Social Media folgt, auch gerne mal auf Instagram oder auch auf meinem Blog vorbei oder bei meinen Büchern. Denn da habe ich auch ganz viele Rezepte drinnen, die eben viele Lebensmittel enthalten, die wirklich die Serotoninproduktion im Körper auch deutlich erhöhen. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.